ARD.
Der Mann, der dafür sorgen soll, dass den ukrainischen Soldaten an der Front die Munition nicht ausgeht, ist ein Hühne. Schwarze Militäruniform, schwarzer, dichter Bart am Kinn. Die Haare hat er an den Seiten kahl geschoren, in der Mitte oben zu einem Pferdeschwanz geflochten. Wie ein nicht aufgestellter Irokese oder so ein hipper Man-Bun mit Undercut. Alexander Kamyshin ist seit einem Jahr Minister für strategische Industrien. Auf gut Deutsch Rüstungsminister. Und er hat eine Vision.
So I'm sure that one day we'll join the alliance.
Er ist sich also sicher, dass die Ukraine eines Tages der NATO beitreten wird. An Selbstvertrauen mangelt es ihm jedenfalls nicht. Und das zu Recht. In der Ukraine gilt er nämlich schon jetzt als Held, wegen seines vorherigen Jobs. Er war Eisenbahnminister und hat es geschafft, dass die ukrainische Bahn trotz Krieg weitergefahren ist. Er hat trotz russischer Dauerangriffe pünktlich und zuverlässig alles transportiert. Menschen, Material, Soldaten, Flüchtende und den amerikanischen Präsidenten Joe Biden auf Staatsbesuch. Kamyshin sagt dazu nur:
Das ist keine Herausforderung, das ist schlicht unser Job.
Wenn also einer weiß, warum die Ukraine so lange und erfolgreich durchgehalten hat im Kampf gegen den übermächtigen russischen Angreifer, dann er.
Ich muss mal an die frische Luft,
schreibt er uns per SMS.
Lass uns draußen treffen.
Unbedingt. Das ist Die Entscheidung. Ein Podcast über Politik, die uns bis heute prägt. Bei uns geht es diesen Monat um die Entscheidung der NATO, die Ukraine nicht sofort aufzunehmen. Die NATO hat diese Entscheidung 2008 auf einem Gipfel in Bukarest gefällt. Vor allem Deutschland war damals dagegen, die Ukraine gleich in das Militärbündnis aufzunehmen. Wir haben den Streit um diese Entscheidung von damals jetzt von allen Seiten angeschaut. Wir haben Putins Radikalisierung nachverfolgt. Und wir haben darüber diskutiert, welche Verantwortung Deutschland hat. Inwieweit unsere Russlandpolitik also den jetzigen Krieg erst mit ermöglicht hat. Diese ersten drei Folgen sind eine unbedingte Hörempfehlung. Es gibt sie am besten in der ARD-Audiothek. Der Link dazu ist in den Shownotes. Eine Frage ist aber noch offen. Und die frage ich mich seit Kriegsbeginn. Warum konnte dieses übermächtige Russland die Ukraine nicht einfach überrennen? Und was muss passieren, dass die Ukraine auch weiter durchhält? Darum geht es heute. Und es geht dann nicht nur um Aufrüstung und Militär, sondern es geht auch noch um etwas ganz, ganz anderes. Die Entscheidung. Ukraine, Russland und die NATO. Vierte und letzte Folge. Luftschutzkeller für Einhörner. Ich bin Christine Auerbach und der Reporter für diese Folge ist Clemens Fehrenkotte, Außenpolitik-Experte und Reporter beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Clemens.
Christine, grüß dich.
Clemens, du hast den ukrainischen Rüstungsminister auf der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen im Februar für diesen Podcast. Also so lange arbeiten wir schon daran und eigentlich auch noch viel länger. Und deine Aufgabe auf der Sicherheitskonferenz war wirklich herauszufinden, was die Ukraine braucht, damit sie weiter überleben kann und damit sie weiterhin eine Chance hat gegen den russischen Angreifer. Und du hast eben Alexander Kamyshin getroffen und ich finde es ja schon erstaunlich, dass dir dann dieser Rüstungsminister einfach eine SMS schreibt, ja, hey, lass uns einfach mal draußen treffen. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass der deine Nummer hatte?
Ehrlicherweise muss man sagen, er hatte nicht meine Nummer, sondern die Nummer einer Kollegin von mir, die im ARD-Studio Kiew, Rebecca Barth, hat.
Okay.
So, und Rebecca war auch dort in München und ich hatte ihr im Vorfeld gesagt, also ich würde gerne und so weiter sprechen. Und dann war sie da, hat ihn angetextet und dann gesagt, also, dass wir zu mehreren wären und mit ihm gerne sprechen wollten. Und dann kam er so, also lass uns draußen reden. Wir treffen uns draußen, das haben wir auch gemacht und von daher war es also nicht jetzt meine Kenntnis der SMS-Nummer von Kamyshin, sondern die von Rebecca.
Aber es hat funktioniert auf jeden Fall. Ist er denn so locker, wie er aussieht und wie er scheint?
Also locker würde ich ihn letztendlich nicht von seiner Gestalt bezeichnen, weil das ist schon martialisch. Er hat das ein bisschen eben geschildert. Er ist ein Riese, ich bin knapp 1,90 Meter groß, er ist noch ein halber Kopf drüber, mindestens doppelt so breit, Ende 30, schwarze Kleidung. Er ist jemand, der sehr selbstbewusst auftritt und sehr beherrscht auch. Locker ist er zum Teil manchmal auch. Das war also ein echter Kontrast für mich, weil das war mir noch nie passiert in einem Interview, also wir reden und ich stelle dann irgendwie so eine Frage, wie es dann also jetzt, wie die Unterstützerstaaten im sogenannten Rammstein-Format sind. Und mitten in diesem Ding, das hören wir uns gleich mal an, mitten in diesem Ding holt er aus seiner Tasche sein Handy raus und macht dann von uns beiden ein Bild. Und da war ich dann mit zwei anderen Kollegen, also einmal Rebecca und der Anna Engelke vom NDR. Und die wollten dann auch mit aufs Bild und dann ging das also los und das war, wie gesagt, mir bislang noch nie passiert.
If you look at it with the help of the West, so to speak, and also the Rammstein format countries, nowadays.
Very good.
I want to get in that picture as well.
Wait. I have to pause. I've heard my question and.
Anna.
We're getting in here.
Anna. So, come here. Rebecca?
No.
Otherwise, you.
I don't make it without Rebecca.
Rebecca.
Okay.
Right? Maria. No. Go over here.
Da-da.
Before you publish this on Facebook, please let us know.
It doesn't
Okay. Or Twitter or whatever else.
Just for myself.
Okay.
Right. Ja, just for myself, also nur für ihn selber. Das war also schon eine Nummer. Er sagte vor allen Dingen dann auch, warum? Weil wir sagten, also ich möchte das jetzt nicht überall veröffentlicht sehen und so weiter. Sagte, die ersten 100 Tage vom Krieg hat er überhaupt nicht irgendwie eigene Bilder gemacht, von mit wem er gesprochen hat, wo er war, was er gemacht hat. Und erst danach sagte er, ich brauche so eine Art persönlichen Kalender. Und so hat er es dann also auch begründet und sagt, dann weiß ich nicht, ich habe jetzt mit Rebecca, Anna und mit mir gesprochen und dann weiß er, das war in München.
Also der Typ ist echt eine Marke, der kann es natürlich auch sein. Also mir ist er hauptsächlich in seinem vorigen Job begegnet, als Eisenbahnminister. Und ich habe es ja schon gesagt, also er hat es einfach geschafft, dass die Bahn weiterfährt. Und die Bahn ist ja wirklich das Rückgrat in der Ukraine. Es fliegt ja auch kein Flugzeug mehr. Also die transportieren wirklich alles. Und er hat es hauptsächlich geschafft, auch wegen einer guten Strategie. Ja, die haben es geschafft, Russland bombardiert ja immer wieder gezielt die Stromversorgung und damit sind natürlich auch die Züge lahmgelegt. Und er hat zum Beispiel im ganzen Land strategisch die alten Dieselloks verteilt. Und sobald das Stromnetz lahmgelegt ist und die Züge liegen bleiben, fahren diese Dieselloks los und schleppen dann diese Züge weiter. Und darauf können sich einfach die Leute verlassen. Also er hat wirklich ganz viele solche Sachen gemacht, um diese Eisenbahn am Laufen zu halten, diese harten Sachen. Aber er ist auch, ja, in den weichen Sachen sehr gut. Er hat zum Beispiel als Bundespräsident Steinmeier, es werden ja auch die ganzen Staatsgäste mit der Bahn transportiert auf ihre Staatsbesuche, da haben sie ihm in sein Abteil einen Strauß von diesen dunkelblau-lilanen Schwertlilien gestellt. Warum? Weil die auf Englisch Iris heißen und ja, Deutschland vorher das Flugabwehrsystem Iris-T zugesagt hatte. Also er hat es auch geschafft, so kleine Sachen zu machen.
Das er sagt es mit Blumen, aber es war weitaus mehr als Blumen.
Und da gab es natürlich viele Bilder, das ging dann auch auf den sozialen Medien hoch und da ist er wirklich so, ja, wie zu so einer Kultfigur in der Ukraine und auch weltweit geworden und hat es natürlich auch geschafft, da wieder Sympathiepunkte für die Ukraine zu beschaffen. Das ist wirklich was er als Minister geschafft hat. Jetzt ist natürlich aber so die Rüstungsindustrie was ganz anderes als die Eisenbahnindustrie. Also was sagt er denn da zu seinem neuen Job eigentlich?
Er macht den neuen Job ja seit einem Jahr, hat vieles umgestellt, gibt sich sehr, sehr zuversichtlich, dass die ukrainische Rüstungsindustrie, die jetzt komplett ummöbelt, können wir uns ja noch ein bisschen drüber unterhalten, aber dass er das hinkriegt, vor allen Dingen mit Blick darauf, die Produktion deutlich zu erhöhen. Deutlich müssen sie auch erhöhen und vor allen Dingen auch ausländische Partner, die auch dort mit der Ukraine produzieren wollen, in der Ukraine anzuwerben. Also von daher ist er also relativ geradlinig, was das angeht, und sagte, also haben wir früher gemacht und das machen wir heute.
In meiner Position bei der Eisenbahn habe ich immer wieder gesagt, wir laufen weiter. Jetzt sagen wir, wir fangen an zu laufen. Die ukrainische Rüstungsindustrie beginnt wichtig zu werden und produziert immer mehr.
Ja, more and more, das ist also wirklich mehr als angesagt. Man muss sich mal kurz die Dimension vorstellen. Ukrainische Rüstungsindustrie war bis zur russischen Besetzung der Krim eine riesige Exportnation. Die haben also an dritter Stelle, gibt es ja immer so eine Listen, wer ist die größte Exportnation von Waffengütern und so weiter, Ukraine. So, dann kam Krim-Besetzung, wurde komplett zurückgefahren, weil man sagt, das brauchen wir jetzt selber. Es dauerte aber lange, das sind insgesamt mehr als 100 Unternehmen gewesen, mit 15.000, frag mich wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und er musste jetzt, als er es übernommen hatte, im März 2023 zu sagen, okay, wir machen ein neues Unternehmen, das nennen sie jetzt auch Englisch, Ukraine Defense Industry, von der er auch immer wieder spricht. Und die ist er jetzt dabei, sehr, sehr schnell neu aufzustellen, vor allem mit Blick auf Munition, auf Drohnen und vor allen Dingen ausländische Zusammenarbeit mit anderen Partnern.
Aber was ist sein Ziel? Also will er die Ukraine unabhängig von Unterstützung aus dem Ausland machen?
Nein, 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 nein. Das ist völlig illusorisch. Das kriegt man nicht hin. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Im Jahr 2023 hat die Ukraine, die Artillerie alleine, mehr als 2,5 Millionen Artilleriegeschosse verfeuert. Davon haben sie jetzt deutlich weniger, wie wir alle wissen. Das sind Mengen, die als Weiße auch selber, die man da nicht hinbekommt. Das ist auch nicht Ziel und Zweck, sondern er schaut dann zum Teil wirklich auch auf neue Technologien. Drohnen habe ich schon erwähnt. KI ist ein ganz wichtiges Thema. Das funktioniert zurzeit auch schon. Die sind da, was das angeht, sehr innovativ. Wie funktioniert das? Dass zum Teil alle Informationen über russische Bewegungen und Truppenmanöver, Vorstöße, Rückstöße werden, das sind Informationen 250.000 pro Tag. Per KI geht das sofort umgerechnet. Wo sind die im Augenblick? Und die werden direkt dann wieder an die einzelnen Truppenkommandeure an der Front zugeschickt. Das heißt also, da ist so der Push dahingehend hin. Aber klar, sie wissen das genau. Das können sie nicht alleine und das brauchen sie wirklich viel mehr Unterstützung. Aber da geht es an sich jetzt darum, das richtig anzunehmen.
No single country can withstand.
Kein einziges Land kann mit lokaler Produktion allein in diesem Krieg bestehen. Dies ist der größte Krieg seit Generationen. Egal wie viel wir selbst produzieren, egal wie sehr Deutschland oder andere Länder ihre Produktionskapazitäten erhöhen, niemand wird in der Lage sein, allein zu widerstehen. Wir werden also definitiv mehr brauchen und wären zu sehr auf Hilfslieferungen aus anderen Ländern angewiesen.
Also er sagt ganz klar, sie werden nicht alleine widerstehen können. Es geht nur, wenn alle zusammenarbeiten. Wie kommt es denn dann bei ihm an, dass zum Beispiel in Deutschland gefühlt über jeden Schuss Munition erstmal ewig lang beraten wird und sie dann erstmal Nein sagen? Ist das Wut? Ist es Trotz?
Nein, weder noch. Sie schlucken es einfach runter, bis sie lassen sich gar nicht anmerken. Er auch nicht. Viele andere Minister auch nicht und Präsident Zelensky in der Regel halt auch nicht. Bei ihm ist es so, dass er auf alle Fragen, die wir ihm auch gestellt haben, gesagt, sagen Sie mal, das dauert ja sehr lange. Viele Sachen werden also auch spät oder gar nicht oder unter anderen Umständen geliefert. Und dann sagt er immer wieder den gleichen Satz, sehr diszipliniert, sehr beherrscht. Und sagt er, okay, vielen Dank den ganzen Ländern gegenüber, die bislang geholfen haben.
Wir stehen bereits seit 723 Tagen an der Front. Danke für die Hilfe, die wir aus allen Ländern bekommen. Vielen Dank dafür.
Ja, seitdem sind noch ein paar Tage mehr dazugekommen, die Ukraine schon überlebt. Du hast ihn ja schon im Februar getroffen. Also ich fasse mal zusammen, wie er jetzt auf mich wirkt nach diesem Interview. Auf jeden Fall sehr selbstbewusst, aber es steckt auch was dahinter. Also er weiß schon, was er kann und was die Ukraine auch kann. Er weiß aber auch, was sie nicht kann, wo sie Unterstützung brauchen. Und ich finde, er zeigt in dem Interview auch das, was ich bei vielen Ukrainern so bewundernswert finde, diese Art von Leichtigkeit, von Lockerheit, trotz dieses Krieges. Also so wie mit diesem Selfie. Ja, also das sind auch in solchen Kleinigkeiten wirklich so die Gegenentwürfe zu diesem Russland. Ja, mit seinem versteinerten Putin, mit seinen Generälen, mit den alles abnickenden Ministern oder der keifenden Propaganda in den Talkshows, die von Hass und Häme und Spott einfach nur so triefen. Also da ist wirklich viele in der Ukraine, die man jetzt auch so nach außen sieht, sind der Gegenentwurf einfach dafür.
Ich hätte mir nie so ein Gespräch vorstellen können, etwa mit dem russischen Verteidigungsminister, dass er sagt, da schrieb man mal SMS, geh mal raus, machen ein lockeres Gespräch, das aber auch ernsthaft ist. Das wäre überhaupt nicht drin, da wäre ich wahrscheinlich schon 1000 Mal vorher festgenommen worden.
Was ist dein Fazit nach dem Interview mit dem Rüstungsminister? Wir werden ihn nachher nochmal hören, wir machen dann eine kleine Pause, deswegen dieses Zwischenfazit erstmal.
Also ich denke, er ist sehr, sehr fokussiert, kennt die Größe der Aufgabe. Er weiß sehr wohl, dass die Geschichte der ukrainischen Rüstungsindustrie auch behaftet war mit vielen Fehlern und viel Korruption. Der weiß auch, dass bei den ganzen Geldern, die gekommen sind und kommen werden, und bei den ganzen Kooperationen, es gibt, glaube ich, tut man keinem Unrecht, mit Ausnahme der Bauindustrie gibt es bei der Rüstungsindustrie nicht so viel, also sehr viele Möglichkeiten, da, sag mal, nicht 5 Grad sein zu lassen, um es mal höflich auszudrücken. Das weiß er alles. Und vor allen Dingen, ich habe den Eindruck bei ihm gehabt, dass er, ja, du hast es eben schon ein bisschen erwähnt, dass er es kann. Dass er es kann, vor allen Dingen, weil er bewiesen hat, dass es mit der Eisenbahn hinkriegt. Er hat jetzt seit einem Jahr vieles angeschoben, hat einen CEO ausgewechselt dort. Der ist auch ein junger Mann, der also nun wirklich deutlichst Mega-Antikorruption ist. Und diese Signale hat er gemacht. Und das Zweite ist, er spricht nicht über das, was rückwärtsgewandt ist. Ich hätte mir gewünscht, wenn und so weiter, wenn der Westen, null. Das verbietet er sich, das verbieten sich alle anderen. Und von Kolleginnen und Kollegen in Kiew, die also dort die ganze Zeit im Land unterwegs sind, heißt es auch, dass selbst in Hintergrundgesprächen, das heißt also, wenn man sagt, naja, unter drei, und machen wir jetzt mal ganz so,
Informationen
und so, null. Auch da wird kein böses Wort darüber verloren.
Clemens, wir lassen den Rüstungsminister jetzt mal ein bisschen sacken. Ich war nämlich auch nicht untätig. Du warst ja auf der Sicherheitskonferenz und hast die politische Seite getroffen für unsere Frage, was lässt die Ukraine so durchhalten? Und ich wollte wissen, wie schaffen es ganz, in Anführungszeichen, normale Ukrainer, diese 2 Jahre Krieg schon zu überstehen? Weil ein Rüstungsminister, klar, der hat viel Verantwortung, es ist aber auch letztlich sein Job. Aber als Zivilist, wenn du eben täglich Luftalarm hast oder ein Familienmitglied an der Front ist, da sieht es doch nochmal anders aus. Und ich wollte eben wissen, woher nimmt die ukrainische Gesellschaft die Kraft, dass sie da schon seit 2 Jahren durchhält und nicht einfach alle geflohen sind zum Beispiel. Also ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass ich Deutschland verlassen würde, wenn die Gefahr bestünde, dass Bomben auf mein Haus fallen und ich irgendeinen Platz hätte, wo ich hin kann, wo es sicher ist. Und ich habe mit 2 Ukrainerinnen gesprochen und ich werde dir jetzt ihre beiden Geschichten erzählen. Du musst hauptsächlich zuhören jetzt erstmal. Eine der beiden Frauen ist Jewgenia. Sie ist 32 Jahre alt. Sie wohnt in Odessa. Das liegt ganz im Süden der Ukraine, also ganz in der Nähe zur Grenze nach Moldawien oder Rumänien. Odessa liegt am Schwarzen Meer und ist die wichtigste Hafenstadt der Ukraine. Odessa wurde deshalb auch immer wieder Ziel der russischen Angriffe. Es ist nicht ganz so schlimm gewesen, bisher wie in anderen Regionen, auch auf andere Städte. Aber ganz klar, dieser Hafen wurde vor allem angegriffen. Und genau in der Nähe des Hafens liegt auch Jewgenias Wohnung, hat sie mir erzählt. Also in Friedenszeiten perfekt, in Kriegszeiten aber natürlich nicht die beste Lage. Jewgenia ist Simultandolmetscherin und spricht deshalb auch so richtig gut Deutsch.
Wie lange hast du denn Zeit?
Nur halbe Stunde habe ich bestimmt.
Ja, perfekt. Ne? Super. Genau.
Ja, und die Zeit, die haben wir auch genutzt, weil sie hat mir ziemlich detailliert erklärt, was sie zum Beispiel macht, wenn es Luftalarm gibt, wenn die Sirenen losgehen. Sie checkt dann erstmal ihr Handy. Da gibt es nämlich inzwischen zum Beispiel Telegram-Gruppen, wo dann genau gepostet hin, wohin die Raketen fliegen werden. Da kann sie dann sehen, ob ihr Standort wirklich in Gefahr ist. Und sie vertraut diesen Informationen auch. Und wenn ihr dann klar ist, okay, die Raketen fliegen tatsächlich auf ihren Standort, auf ihren Wohnort zu, das passiert zum Glück nicht mehr so häufig, sagt sie, dann hat sie und ihre Familie aber maximal 5 Minuten Zeit, sich anzuziehen und in die Philharmonie zu fliehen. Das ist ein Gebäude nebenan. Dort ist nämlich ihr Luftschutzraum. Und sie hat 2 Kinder und sie versuchen das dann wirklich so wenig traumatisch zu machen für die Kinder wie möglich.
Wir haben das versucht, auch so irgendwie spielerisch für die Kids zu gestalten und unsere Tochter ist total angetan von der Philharmonie, weil das ist ein riesengroßes Gebäude, schöne Gebäude und unsere Nachbarkids kommen mit, manchmal nehmen sie Rollen mit, irgendwelche Spielsachen und nun, die haben sich gewöhnt und die fühlen sich nicht so direkt bedroht. Einerseits ist es gut, andererseits natürlich merke ich, dass wenn sie zum Beispiel mit ihren kleinen Einhörnern spielt, die ist jetzt momentan total mein Little Pony angetan, und bei ihr in diesem Spielzeughäuschen haben die Einhörner auch einen Luftschutzkeller.
Ja, und als ich das so gehört habe, wie sie das erzählt, ja relativ fröhlich und locker, da dachte ich mir schon, okay, schön und gut, man kann die Kinder gut vorbereiten und auf diese Handywarnsysteme vertrauen. Aber ich will nicht, dass mein Kind Luftschutzkeller für Einhörner bauen muss. Also das ist mir richtig eingefahren, gerade auch in dieser Offenheit, wie sie das erzählt hat. Ja, also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und dann hat mir Jewgenia noch was erzählt, was ich gar nicht verstehen konnte erstmal. Also sie ist mit einem Deutschen verheiratet und sie ist mit ihm und den Kindern erstmal bei Ausbruch des Krieges sofort geflohen aus Odessa. Gleich am ersten Tag, am 24. Februar, da haben sie Freunde angerufen, hey, es geht hier los, wir haben ein Auto, wir fahren los, wir fahren weg und ihr könnt mitkommen.
Und das war was, wie, wir sind tatsächlich wie so mit einem Rucksack losgefahren, dachten, wir bleiben einfach kurz in Moldawien.
Ja, aber unterwegs wird ihnen schnell klar, dass dieser russische Angriff eben nicht nur ein kleiner Zwischenfall ist.
das ist was ganz Ernsthaftes und wir sind doch zu unserer Familie nach Deutschland gekommen.
Also die Familie Ihres Mannes in Deutschland nimmt Sie auf. Dort können Sie erstmal durchatmen. Alle sind in Sicherheit. Die Bomben sind weit weg. Sie können auch dieses Unvorstellbare, dass der Krieg losgegangen ist, erstmal sacken lassen. Und Sie bleiben dann ungefähr ein Jahr in Deutschland und könnten da auch jetzt noch in Sicherheit sein. Aber es gibt bei Jewgenia eben dieses riesige Aber.
Ich habe bemerkt, dass wenn man auch zum Beispiel physisch nicht in der Ukraine ist, aber trotzdem, man liest das alles, man fühlt diesen Schmerz und Angst noch stärker, als wenn du hier direkt bist. Irgendwie, das ist so ein Gefühl, dass du diese Situation nicht kontrollieren kannst und du suchst die Antworten, die du überhaupt auf die Ferne nicht bekommen kannst und du fühlst dich noch ein bisschen gestresst. Andersrum, das ist, dass man tatsächlich in der Nacht ruhig schlafen kann. Das ist natürlich das Schöne dabei. Aber dass man komplett aus diesem Krieg aussteigt, das habe ich bei keinem miterlebt tatsächlich. Egal, ob man im Ausland ist oder hier, auch wenn man sagt, das ist ganz normal, ganz wunderbar, aber trotzdem, das ist so ein tatsächlich störrischer Moment, den man tatsächlich mit allen Mitteln versucht, irgendwie zurück diese normale Realität zu kriegen, aber das klappt leider nicht.
Ja, und deshalb ist Jewgenia wieder zurückgegangen, mit ihrer ganzen Familie. Da war es in Odessa schon wieder einigermaßen sicher oder zumindest die Gefahr so kalkulierbar, wie sie es gerade erzählt hat, also mit Handy-Frühwarnsystemen und mit einer Luftabwehr, die so gut ist, dass sich Jewgenia eben traut, sich auf sie zu verlassen. Und ich finde es einerseits nachvollziehbar, aber auch eben eine richtig krasse Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob ich mit zwei kleinen Kindern diesen Mut hätte und auch das Vertrauen in die eigenen Soldaten und in die eigene Kriegstechnik, dass ich zurückgegangen wäre. Clemens.
Ich denke, das ist in erster Linie eine Frage, womit fühle ich mich, also in dem Fall jetzt die Mutter, am wohlsten mit. Und das klingt komisch im Zusammenhang, am wohlsten. Aber es geht darum, sie wissen nicht, wie lange es geht. Sie wissen nicht, wie die Kriegsentwicklung weitergeht. Sie wissen sehr wohl, dass sie da eine Heimat haben, ein Apartment, die Freunde, die Sprache. Alles kommt zusammen und dann kommt die Abwägung und sagen, okay, das mache ich. Und es kommt vielleicht noch ein zweiter Aspekt hinzu. Insofern kann ich es gut verstehen. Wenn das alle machen würden und gehen würden, das geht auch nicht. Das heißt also, man muss auch sagen, das ist ein eigener Beitrag zu sagen zur Selbstvergewisserung. Sagt, wir sind hier, wir leben hier und nichts ist normal, nichts ist irgendwie die vorherige Realität, aber wir versuchen es dennoch. Insofern, ja, ich kann es schon verstehen.
Clemens, du warst ja als Reporter damals an der ukrainisch-moldauischen Grenze und hast das mitbekommen und auch begleitet als Reporter für den Bayerischen Rundfunk, als diese ukrainischen Flüchtlinge über die Grenze damals gekommen sind zu Beginn des Krieges.
Ja, hätte ich beinahe vielleicht so sehen können oder so.
Vielleicht.
Denn also es gibt einen kleinen Grenzort zwischen Moldawien und der Ukraine, das ist die Straße nach Odessa, das geht fast eine Autostunde da, da standen wir also dort auf der moldawischen Seite. Und da kamen viele, vor allen Dingen Frauen, Großmütter, Kinder, unterhalten und Gründe, klar, lag auf der Hand. Umgekehrt gab es auch wenige Autos, die fuhren wieder zurück, mit denen habe ich auch mich unterhalten. Und gesagt, also Sie wissen schon, was weiß ich, das war Ende Februar, Anfang, Mitte März 2022. Und dann sagten mir die zurückfuhren, so ähnlich jetzt auch wie Jonas sagt, das sind zum Teil ist es, ich muss mich kümmern um meine Großeltern, ich muss mich kümmern um meine Freunde, mein Leben ist dort, ich kann das einschätzen und ich werde das auch machen. Und insofern war das schon eine Kostprobe, und das liegt ja schon 2 Jahre zurück, eine Kostprobe davon, von dem, sag ich mal, Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, das ist mir jetzt mal, ich will nicht sagen, wurscht ist der komplett falsche Ausdruck im Zusammenhang, aber ich gehe es trotzdem ein und will sicherstellen, dass ich meinen Beitrag dazu leiste.
Ja, das hat Jewgenia ja auch gesagt. Also es gibt da wirklich diese psychische Seite, so dass man natürlich im Ausland vielleicht noch mehr Angst bekommt. Aber es gibt da wirklich diese ganz praktischen Gründe und die sind auch für Jewgenia sehr, sehr wichtig gewesen. Also sie hat gesagt, okay, Odessa, das ist mein Zuhause. Ich will auch meinen Kindern zeigen, dass das unser Zuhause ist. Und sie will eben auch einfach, dass das so bleibt, dass dieser Ort lebt mit Ukrainern.
auch für Wirtschaft. Also, weißt, das ist vielleicht Kleinigkeit auch, dass du einkaufen gehst, dass du den Kindergarten das Kind bringst. Das ist so kleinere Teile, weil wenn alle auf einmal weggehen, dann wozu ist das alles? Wozu kämpfen unsere Männer und muss man tatsächlich das Leben zurückbringen? Und ich hoffe, dass das wird mehr, hoffe ich.
Also da ist so dieser Stolz, Ukrainerin zu sein, den die Ukrainer seit Kriegsbeginn wirklich so vor sich hertragen. Also auch dieses Stolz darüber, was die ukrainischen Soldaten leisten. Sie hat sich auch mehrmals bei den Streitkräften bedankt während des Interviews auf Ukrainisch. Ja. Das ist so ein stolzer Optimismus, würde ich es nennen. Und ich finde, dass sie da diesem hemdsärmlich kreativen David gegen Goliath-Element, dass sie damit wirklich auch diesem Rüstungsminister sehr ähnlich ist, oder Clemens?
Von der Mentalität her würde ich schon sagen, wir schaffen das. Und vor allen Dingen wissen auch sehr wohl, dass ihnen viele einreden, nein, das schafft er nicht und bucht doch mal die ganzen Schwierigkeiten und die Probleme und ihr kennt doch die Situation besser als wir und müsst euch irgendwie anders gruppieren. Und genau das tritt nicht ein. Insofern, das ist an meines Erachtens fast ein Wesensmerkmal während dieses Krieges, von dem wir nicht wissen, wie lange der noch andauern wird und wie er ausgeht.
Also man muss sagen, Jewgenia, die ist optimistisch, dass es gut ausgehen wird für die Ukraine. Deswegen ist sie auch zurückgekommen. Also sie hat so eine Art, ja, so stolzen Optimismus so vor sich hergetragen. Kann sie vielleicht auch leichter als andere Ukrainer? Sie hat zum Glück noch niemand nahen im Krieg verloren. Nur Leute über zwei Ecken, hat sie mir erzählt. Und Odessa ist jetzt auch nicht die ganze Zeit unter Beschuss wie andere Städte oder wie Mariupol oder so, wo ja nichts mehr steht. Und deswegen kann sie, glaube ich, auch ganz gut weiterleben, eben in ihrer gewohnten Umgebung. Und da fällt es ihr wahrscheinlich leichter, optimistisch zu sein als anderen. Man hört bei Jewgenia aber auch so eine Art Trotz gegenüber dem Westen, weil ich habe sie auch gefragt, wie das denn bei ihr ankommt, dass zum Beispiel in Deutschland um jede Panzerlieferung wochenlang diskutiert wird und dass Präsident Zelensky immer noch Klinkenputzen gehen muss für jeden Schuss Munition. Und das ist das, was sie mir gesagt hat.
Nur am Anfang waren alle ziemlich irritiert. Am Anfang hat jeder erwartet, oh, jetzt passiert was. Oh, jetzt aber. Nun, dann irgendwann Schritt für Schritt, du siehst, dass, aha, es werden keine Helden kommen, ja, von irgendwo, von anderen Ländern, hat man bemerkt. Aber wir haben jetzt eigene Helden, ja, wir sind ihnen sehr dankbar. Es ist tatsächlich sehr tapfer und mutig. Und das ist bitter. Das ist natürlich sehr enttäuschend, und zwar, wenn man in Betracht nimmt, dass wir haben diesen Budapest-Memorandum damals abgeschrieben, dass wir jetzt Atom aufgeben, unsere ganzen Raketen aufgeben, und ein paar Länder haben da zugesagt, naja, wir werden euch beschützen. Schön und gut, aber nicht passiert.
Ja, also diese eigenen Helden, das sind für Sie auf jeden Fall diese ukrainischen Soldaten. Wie gesagt, sie hat sich mehrmals während des Gesprächs bei Ihnen bedankt. Wahrscheinlich auch so Leute wie der Rüstungsminister, die das Land wirklich am Laufen halten und die es eben braucht, diese eigenen Helden, weil sie sagt, auf die anderen Länder ist kein Verlass. Und da müssen wir jetzt dieses Budapester Memorandum nochmal ein bisschen genauer erklären.
Ja, das ist etwas, was fast vor 30 Jahren abgeschlossen worden ist. Nach dem Zerfall der Sowjetunion waren in Kasachstan, in der Ukraine und natürlich auch in Russland das Atomwaffenarsenal der ehemaligen Sowjetunion. Und das allein groß. Und die Ukraine hatte die meisten, weil es natürlich nach Westen lag. Und es gab dort mehr als 2500 Atomsprengkörper und vieles andere mehr. In Russland unter Jelzin war das in den ersten Jahren sehr, sag ich mal, gelinde gesagt, holprig. Und man konnte die Entwicklung auch nicht abschätzen. Zu dem Zeitpunkt haben dann Amerikaner, Bill Clinton, die Briten, Russland unter Jelzin und die Ukraine gesagt, 1994, Budapester Memorandum, es wird zurückgeliefert, die gesamte Atombewaffnung, die der Sowjetunion eigentlich gehörte, nach Russland. Daraufhin haben dann also auch die jeweiligen Staaten USA und Großbritannien auch schriftlich zugesichert. In dem Memorandum stand übrigens auch, also keine Gewalt, jeder hat seine eigenen Entscheidungen, alles drin, dass sie für die Sicherheit garantieren. Bloß das war nicht verbindlich. Und ein kleines Beispiel jetzt mal. Bill Clinton ist letztes Jahr mal gefragt worden, fühlen Sie sich nicht dafür verantwortlich, weil jetzt, auf wie eben gesagt, wir hatten diesen Schutz und das wäre nie passiert. Bill Clinton sagt dann, in einem Interview mit einem amerikanischen Sender, dass er dabei ein schlechtes Gefühl hätte. Er hätte Jelzin und vor allem die Ukraine überredet, das zu machen. Und jetzt hat er die Entwicklung gesehen und er sagt in seinem Satz dann auch, ich bin davon überzeugt, dass die Ukraine niemals angegriffen worden wäre, wenn die ihre Atomwaffen noch hätten.
Eine Frage zur Klärung nochmal. Du hast jetzt gerade gesagt, die Ukraine hat damals ihre Atomwaffen an Russland übergeben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist aus dem Herkunftsland, hat man gesagt, die Rechtsnachfolge der Sowjetunion, in dem Fall Russland, haben dort die Vereinbarung getroffen, dass alle diese Atomwaffen zurück in Kasachstan hat es gemacht und wie gesagt bei der Ukraine am meisten. Und die wurden entweder an Ort und Stelle in der Ukraine fachmännisch zerlegt oder nach Russland geliefert.
Also das Schlechtmöglichste aus der heutigen Sicht, was passieren hat können.
Tja, das werden sich viele denken.
Also ich halte fest, dieses Budapester Memorandum von 1994, das war auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Vielleicht genauso wichtig wie die Entscheidung, um die es ja bei uns jetzt die ganze Zeit gegangen ist. Die Entscheidung von der NATO 2008 in Bukarest, die Ukraine zwar aufzunehmen, irgendwann vielleicht, man weiß aber nicht genau wie. Also ich würde sagen, das war eigentlich die Entscheidung, die Ukraine nicht aufzunehmen. Kommen wir nochmal zurück zu Jewgenia nach diesem Schlenkerer. Sie weiß, sie ist optimistisch, sie glaubt auch, dass die Ukraine es schaffen wird. Sie weiß aber natürlich auch, sie ist ja nicht blauäugig, dass das Gute nicht immer gewinnt. Das kann sein. Und sie ist sich klar, wenn die Russen doch die Ukraine einnehmen sollten, dann würde sie gehen. Also sie ist sich ganz sicher, sie kann nicht unter Russen leben. Und sie schätzt dann, dass von den 40 Millionen Ukrainern, die es so ungefähr gibt, gut die Hälfte wahrscheinlich auch gehen würde.
Es wird auch katastrophal sein eigentlich. Ich glaube, das will man nicht, das will keiner. Und ich hoffe, dass es dazu nicht kommt. Aber naja, mal schauen.
Also, das will keiner, die Ukraine nicht und schon gar nicht natürlich die Länder, die die Ukrainer dann aufnehmen müssten.
Naja, also zum einen ist es so mit der Ukraine, dass jeder, der dann russische Besatzung erlebt hat und darunter leiden muss, festgenommen, gefoltert, getötet, weiß ganz genau, wenn ich in deren Besatzungsgebiet komme, ist das Leben, wie wir es kennen, komplett vorbei. Deswegen, das einmal ist, diese Zahl habe ich auch gehört von einigen westlichen auch Politikern, sagten, falls Worst-Case-Szenario dann Russland nach vorne rückt in der Ukraine und die Flüchtlingszahlen hochnehmen, dann legt man zum Teil tatsächlich bei dem, was sie sagt, fast die Hälfte. Ich habe 25 Millionen dann gehört. Was heißt das für die Länder, die dann sie aufnehmen müssen? Das kollabiert natürlich dann auch. Das nehmen die Gesellschaften nicht mehr hin. Und das ist natürlich auch Putins Plan, zu sagen, ich erhöhe damit noch zusätzlichen Druck, destabilisiere die Gesellschaften. Man hat ja heute zum Teil auch schon in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern, die aufgenommen haben, viel aufgenommen haben, dann nach 2 Jahren das ein oder andere Problem dabei. Aber da reden wir nur von einem, insgesamt sind 4 Millionen in EU-Staaten, in West-EU-Staaten geflohen. Und das wäre eine ganz andere Dimension.
Ja. Clemens, ich würde Jewgenia dir gerne noch eine zweite Ukrainerin vorstellen, neben Jewgenia. Mit der habe ich auch ein sehr langes Gespräch geführt. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt dabei, der mich eben am meisten berührt hat. Mich hat sehr vieles berührt in diesem Gespräch, aber das ganz besonders. Katharina ist das, mit der ich gesprochen habe, so heißt die Ukrainerin. Und sie hat mir erzählt, dass sie durch den Krieg ja ihre Muttersprache verloren hat. Ihre Muttersprache ist nämlich Russisch. Sie kommt aus dem Osten der Ukraine, also aus dem Teil der Ukraine, den Russland schon seit 2014 besetzt hat. Sie kommt aus der Stadt Luhansk, die ist wirklich nur ein paar Kilometer entfernt von der russischen Grenze und dort sprach man halt immer Russisch, nicht Ukrainisch. Sie hat gesagt, Ukrainisch hat sie nur ab und zu bei einer Kindersendung im Fernsehen so ein bisschen mitbekommen, aber alles war eben Russisch. Das war auch nie ein Problem, also sie konnte einfach Ukrainerin sein, also sie fühlt sich wirklich sehr, sehr stark als Ukrainerin, die eben Russisch spricht. Das war ganz normal, bis eben der Krieg gekommen ist.
Das ist auch so eine Geschichte für mich. Also ich schreibe sehr gerne und ich habe eben als Kind oder Teenager auch sehr viel auf Russisch geschrieben. Und jetzt habe ich meine Schreibsprache so gut wie verloren, weil ich habe jetzt keine Muttersprache, auf der ich noch gerne schreiben würde.
Also Katharina, die ist jetzt 37. Ja, und stell dir vor, also auf einmal willst du deine Muttersprache nicht mehr wirklich nutzen, weil die halt der Feind spricht. Das ist die Sprache, wo du dich am besten auskennst, wo du einfach alles ausdrücken kannst. Und die ist einfach weg. Also sie will sie nicht mal ihrem Sohn jetzt weitergeben. Und das zeigt, finde ich, wie tief dieser Hass und auch dieser Krieg geht. Ja, wirklich bis ganz tief rein in die unterste Identität. Man sieht aber auch bei Katharina wie bei Jewgenia so eine Art von Trotzigkeit.
Also am Anfang habe ich noch auf Russisch geschrieben, aber dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Also ich glaube, ich bin so sauer auf alles Russische, dass, obwohl die Sprache nichts damit zu tun hat. Und ich hoffe, vielleicht kommt noch die Zeit, wo die Sprache dann wieder normal, also als normal auch gesehen wird. Aber trotzdem, ich möchte dann auch wirklich ukrainisch werden. Ich mache jetzt zum Beispiel einen Schreibkurs auf Ukrainisch mit einer ukrainischen Schriftstellerin. und das ist super anstrengend für mich, weil ich nie wirklich ukrainisch gesprochen habe und jetzt seit Jahren nicht mehr dort lebe. Aber ich versuche jetzt ein bisschen so auf allen Sprachen und versuche noch meine Identität, glaube ich, auch.
Ja, also diese Suche nach einer Sprache, in der sie wieder schreiben kann, das macht für mich so deutlich, worum es bei diesem Krieg eben auch geht. Es geht um Identitäten, die Putin hier zerstört. Und es geht eben um die große Frage, wie will ich leben? In welchem System? Im Willkürsystem Putin, einer Diktatur oder in einer Demokratie, die vielleicht nicht perfekt ist, aber wo ich meine Meinung sagen darf. Und deswegen berühren mich solche Aussagen wie die von Katharina, dass sie jetzt ukrainisch richtig lernen will, oder die von Jewgenia vorhin, dass sie zurückkommt in den Krieg mit der ganzen Familie, weil es ist sowas wie den Platz besetzen, also nicht wegrücken, auch wenn wir echt nicht viele Mittel haben. Wir bleiben, ja, wir kämpfen dafür, dass hier nicht das System Putin installiert wird.
Ja, ich meine, das ist existenziell. Wirklich, wir haben es also in vielen Beispielen gehört. Da geht es wirklich darum, auch diese putsche Propaganda zu sagen, es gäbe ja gar keine Ukraine, es gäbe kein ukrainisches Volk. Das wäre, gesagt, völlig falsch. Und sich dagegen aufzustellen, egal in welcher Position man ist, ob man jetzt ein Minister ist oder von mir aus dort als normale Bürgerin in Odessa lebt, das ist das einigende Band. Gesagt, das stimmt eben nicht. Und dafür werde ich auch alles tun, wozu ich in der Lage bin. Der Verlust der Identität, das ist ja das eigentlich, du hast es eben schon gesagt, was damit auch bewirkt werden sollte mit diesem riesigen Angriffskrieg, der bis heute andauert.
Machen wir mal einen Cut, Clemens. Wir kommen jetzt zum Ende von dieser Folge, aber auch von unserer ganzen Monatsserie eben. Also wir haben ja diese Entscheidung von 2008 von der NATO, die Ukraine erstmal nicht aufzunehmen oder nur so halbschaurig aufzunehmen, von allen Seiten betrachtet. In dieser Folge ging es nochmal konkret um den ukrainischen Blickwinkel und um die Frage, was muss passieren, damit die Ukrainer in ihrem Land bleiben können und in einer freien und sicheren Ukraine leben können, mit ihrer ukrainischen Identität. Dass die Ukrainer da alles machen dafür, damit das möglich ist, ist jetzt, glaube ich, ziemlich klar geworden. Bleibt noch die Sache, was können wir von außen machen? Was kann auch die NATO machen? Also ist die Aufnahme in die NATO zum Beispiel jetzt ein Weg, um sie da zu unterstützen? Was sagt denn da dein Rüstungsminister dazu? Also auf diese Frage, sollte die NATO jetzt die Ukraine aufnehmen?
Also er ist da relativ sicher, er schaut nach vorne. Und wenn wir ihn gleich gehört haben, füge ich noch einen Satz dazu, wie es gemeint sein kann.
Wir arbeiten daran, mehr und mehr Waffen und Munition zu produzieren, um die gemeinsame Verteidigungsindustrie des Bündnisses auszubauen. Ich bin mir also sicher, dass wir eines Tages der Allianz beitreten werden. Und ich bin mir sicher, dass unsere Verteidigungsindustrie ein starker Teil Verteidigung innerhalb der Allianz sein wird.
Was er damit sagt, Allianz, natürlich übersetzt NATO, klar. Er weiß auch, das wissen auch alle anderen auch, dass während der laufenden Kriegshandlungen das überhaupt nicht sein wird. Dass da kein Aufnahme- oder Aufnahmeantrag und Ähnliches gehen wird. Nur, es gibt im Sommer in Washington den 75-jährigen Jahrestag der Gründung der NATO in Washington. So, da überlegen viele Mitgliedstaaten, ob man dann ein politisches Signal setzt und sagt, nach Ende der Kriegshandlungen können wir den Teil, den die Ukraine hat, dann ein Aufnahmegesuch annehmen. Das dauert mehrere Jahre. Das gibt es dann, also das hat man mal früher in den anderen Serien jemand drüber gesprochen, so Membership Action Plan heißt das toll. Das heißt, das sagt er ja auch, die Vorbereitung der eigenen Streitkräfte kompatibel zu machen mit denjenigen der NATO und unter anderem auch der Rüstungsindustrie. So, da gibt es also den Wunsch oder das Streben auch, dass dann Putin ein politisches Signal vermittelt werden sollte. Und da ist es zurzeit noch überhaupt nicht klar, wie das ausgehen wird bei diesem 75 Jahre NATO-Gipfel 2024 in Washington.
Wie steht Deutschland da dazu?
Sagt nein.
Also schon wieder?
Ich habe den auch mal gefragt, also in einem anderen, habe gesagt, ist das nicht für Sie ein Déjà-vu-Erlebnis? Nicht das again and again and again and again? Stehen also die Deutschen, egal welcher Regierungschef oder Chefin, das war Angela Merkel, was weiß ich, vor 16 Jahren, das ist jetzt Olaf Scholz, SPD-Bundeskanzler 2024, aber das Bundeskanzleramt hält davon rein gar nichts. Und steht da also auch auf der Bremse. Es gibt da vielerlei Gründe und das ist etwas, was die Ukrainer, auch hier der Minister, wissen.
Also ich halte mal fest, Clemens, du hast gerade gesagt, Deutschland scheint schon wieder, genauso wie 2008, den Weg der Ukraine in die NATO zu blockieren. Diesmal mit einem SPD-Kanzler, genauso wie vor 16 Jahren, als Merkel das blockiert hat von der CDU. Also es scheint jetzt keine parteipolitische Linie zu sein. Wie geht es denn jetzt weiter in der Ukraine? Also ich weiß, das ist so eine klassische Schlussfrage und wie geht's weiter, aber wir sind ja jetzt auch am Schluss. Was sagt da der Rüstungsminister zum Beispiel? Was wünscht er sich für die Ukraine?
Naja, er kann nichts anderes sagen, als dass er einmal für die Unterstützung sehr, sehr dankbar ist. Er sieht auch, dass sie jetzt diese Defizite, die sie bei der Munition haben, kompensieren müssen mit Eigenproduktion, größtenteils Drohnen. Die wollen mehr als 1 Million hinstellen, das kriegt er auch hin. Also von daher seine Antwort auf die Frage, wie es jetzt weitergeht, wir erlauben uns ja keine Antwort, aber hören wir ihn.
Our drones are price competitive and they work.
Unsere Drohnen sind sehr wettbewerbsfähig und sie funktionieren. Wir werden Tausende von Langstreckendrohnen produzieren, die über 1000 Kilometer weit bis nach St. Petersburg fliegen. Der beste Weg, wie wir von Lose-Lose zu Win-Win kommen können, ist also die Beschaffung dieser Millionen Drohnen von ukrainischen Herstellern. So können wir es schaffen, dass es mehr gute Russen in der Ukraine gibt.
Ja, die guten Russen aus seiner Sicht sind natürlich tote Russen in der Ukraine. Da merkt man jetzt schon, er ist natürlich auch in diesem Kriegsmodus drinnen.
Ja, das ist eine ganz zynische Bemerkung. Und da haben wir uns dann also auch gewundert und dann aber auch gleichermaßen auch ukrainische Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Denn das ist ja ein sehr zynischer Satz. Und die sagen, es tut mir leid, die bringen uns zu Zehntausenden um, besetzen alles. Und das ist, sagt die, fast eine Redewendung. Das ist fast schon in den ukrainischen Sprachgebrauch reingekommen. Insofern wird das so verwandt, offenbar.
Also ich meine, aber was bleibt dann? Ja, also totales Aufrüsten auf allen Seiten. Mehr Drohnen, mehr Munition, mehr Soldaten, mehr Tote auf allen Seiten. Das ist dann so ein endloser Krieg, oder? Also Putin wird weiter angreifen und töten und die Ukraine sich wehren mit allem, was sie hat.
Er wird sich wehren mit allem, was sie hat. Und das ist auch dringend und zwingend notwendig. Und wenn man mal zum Schluss mal eine steile These, die ich allerdings durchaus aufrechterhalten würde, mal in den Raum stellen will, würde ich sagen, was passiert denn, wenn es in den kommenden Jahren zu einem Angriff Putins auf eines der NATO-Länder käme, die NATO dann ihren berühmten Beistandsartikel 5, einer für alle, alle für einen, einhält und es käme dann zu einem deutlich größeren Krieg auch noch in Europa und man sich dann Jahre später fragen würde, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Was war der Auslöser? Man so einen anderen Zusammenhang gesagt, wo sind wir falsch abgebogen? Wo war die Entscheidung nicht die richtige? Im Rückblick betrachtet. Und dann hoffe ich, dass wir nicht dann zu dem Ergebnis kommen, müssten wir dann nicht eventuell sagen, das war 2008 in Bukarest?
Boah, ich lasse es jetzt mal so stehen und nachhallen. Ich glaube, wir haben genug zum Nachdenken.
Ja,
danke dir, Clemens.
Also, das ist ein Szenario, an die wir uns nicht gewöhnen sollten, aber müssen.
Das war Die Entscheidung. Ukraine, Russland und die NATO. Folge 4. Luftschutzkeller für Einhörner. Reporter war
Clemens Wierengutte.
Ja, und das war die erste Staffel von unserem neuen Podcast. Schreibt uns gerne Feedback oder schickt Themenvorschläge für weitere Entscheidungen, die uns bis heute prägen und die wir hier diskutieren sollten. Alle Folgen von uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch helfen, besser gefunden zu werden. Lasst uns dafür gerne Bewertungssterne und Kommentare da in eurer Podcast-App und empfehlt uns weiter. Ja, und ich habe ja schon gesagt, diese ukrainische Familie ist mir einfach sehr, sehr nahe gegangen. Sie muss mit ihren Kindern einfach immer wieder Angst vor Luftangriffen haben. Deshalb habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der Eltern ganz allgemein in den Fokus stellt. Eltern ohne Filter heißt er und er zeigt, was Eltern täglich leisten. Die Hosts treffen jede Woche verschiedenste Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Eltern ohne Filter ist also ein sehr, sehr ehrlicher Podcast über alle Facetten des Familienlebens. Und er hat auch eine sehr wertschätzende Community auf Instagram. Also auch dort kann man bei Eltern ohne Filter vorbeischauen. Den Podcast Eltern ohne Filter gibt es, wie die Entscheidung, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christine Auerbach. Ciao, wir hören uns.